Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Das große Offshore-Geschäft. Ein Journalistennetzwerk deckt 2,5 Millionen Dokumente über die Flucht in Steuerparadiese auf. Vor allem die dubiose Rolle tausender Anwälte, Treuhänder und Buchhalter sei bislang sträflich vernachlässigt worden, sagt unser Experte Nicholas Shaxton.
There's been almost no serious movement against the intermediaries. I'm talking about the accountants, I'm talking about the offshore lawyers, the nominees, the directors and so on, who provide a cover for criminal activity.
Die Katastrophe geschah am Karfreitag. ARD-Journalist Jörg Armbruster wird in Syrien schwer verletzt. Sein Begleiter Martin Durm spricht über die Arbeit in Syrien.
Das wäre lebensgefährlich, mit einem Auto unterwegs zu sein, das gekennzeichnet ist als Presse- oder TV-Fahrzeug, weil man sich damit direkt als Ziel der Scharfschützen markiert. Auf Journalisten ist ja auch ein regelrechtes Kopfgeld in Syrien ausgesetzt.
Wir fragen, was bringt die Arbeit von Journalisten in Syrien? Und die berüchtigte Ventilklausel liegt wieder auf den Pulten der Bundesräte. Ärger ist programmiert. Ich höre Zeit am Mikrofon, Peter Vögeli. WikiLeaks ist zwar nicht gerade ein Klacks dagegen, aber viel kleiner. Ein Journalistennetzwerk hat nach monatelanger Recherche heute Daten von 130.000 Personen aus über 170 Ländern, von über 120.000 Briefkastenfirmen, Offshore-Konten und Spezialkonstrukten publiziert. Daten von Schlaumeiern, die ihr Geld in Steueroasen geparkt haben. Insgesamt 2,5 Millionen Dokumente sind in die Hände des Journalistennetzwerks gelangt. Sascha Buchbinder.
Vermögensverwaltung braucht keine Schlagzeilen, keine Scheinwerfer. Doch nun sind 2,5 Millionen Dokumente von zwei Finanzdienstleistern an die Öffentlichkeit gelangt. Eine Gruppe Medienschaffender in Washington erhielt eine Festplatte voller Unterlagen anonym zugespielt. Die Daten werfen ein Schlaglicht auf das weltweite Geschäft von Offshore-Firmen. Die Informationen gelangten auch zum Rechercheteam von Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche, dessen Leiter Oliver Zielmann meint, die Menge der Information sei die eigentliche Sensation.
Sie vorstellen, das ist der Umfang von 500.000 Bibeln, die da drin stehen. Das kann kein Mensch lesen. Und das ist auch der Grund, warum das ICIJ so viele Journalisten in den einzelnen Ländern zu Rate gezogen hat.
Das ICIJ, also die Gruppe von Recherchejournalisten in Washington, der die Information zugespielt wurde, ertrank in dieser Fülle. Um die Masse zu bewältigen, bildete sie ein Netzwerk von 50 Medien in 42 Ländern, das heute seine Recherchen weltweit veröffentlicht. In Frankreich beispielsweise steht seither der ehemalige Wahlkampfmanager von François Hollande im Fokus. Er soll Mitinhaber einer Firma auf den Cayman Islands sein. In die Schweiz führen die Namen von 70 Personen und 300 Firmen sowie die beiden Großbanken UBS und CS, die mit gut 3.500 Offshore-Firmen in Verbindung gebracht werden. Offshore-Firmen sind nicht verboten, aber als Firmengeflechte können sie dazu genutzt werden, Geld vor den Steuerbehörden zu verstecken oder Geldflüsse zu verschleiern. Die Frage ist also, was die Daten belegen. Sind es illegale Machenschaften? Oder spiegeln sie einfach die Realität in der Vermögensverwaltung?
Wer hinter dem Journalistennetzwerk steckt und was die Enthüllungen bedeuten, gleich nach den Nachrichten des Tages mit Angelique Walchli.
Die Schweiz will sich verstärkt in Ländern engagieren, die sie als fragil bezeichnet. Es gehe um Länder wie Afghanistan und Mali, wo die staatlichen Strukturen schlecht funktionierten oder ganz fehlten, teilte die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA mit. Betroffen seien insgesamt rund 1,5 Milliarden Menschen. In Haiti werde diese Hilfe bereits umgesetzt. Seit dem Erdbeben 2010 helfe die DEZA, staatliche Strukturen aufzubauen und die Armut zu verringern. Im Kanton Neuenburg beschäftigt ein Fall von möglicher sexueller Verfehlungen. Drei Angestellte des Kantons sollen in sexuelle Affären mit Personen in einem Asylzentrum verwickelt gewesen sein. Der Vorwurf, die drei hätten dies nicht tun dürfen, weil sich die Asylbewerber in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen befänden. Zwei der drei Personen wurden ihres Amtes enthoben. Nach einer ersten Untersuchung können sie nun ihre Posten wieder antreten. Die Affäre ist für die drei allerdings noch nicht ausgestanden. Es läuft noch ein Strafverfahren gegen sie. Ein Strafverfahren läuft in diesem Zusammenhang auch gegen fünf Angestellte einer Sicherheitsfirma. Die Wahl der Neuenburger Kantonsregierung findet erst am 28. April statt, zwei Wochen später als geplant. Das teilt die Neuenburger Staatskanzlei mit. Grund für die Verschiebung der Wahl ist der Tod von CVP-Kandidat Raymond Traub. Der 66-jährige Kinder- und Jugendpsychiater verstarb diese Woche. Das Neuenburger Kantonsparlament wird wie geplant am 14. April gewählt. Im Jahr 2030 dürften jährlich 200.000 Lastwagen mehr auf Schweizer Straßen die Alpen durchqueren als heute, nämlich insgesamt 1,4 Millionen Lastwagen. Und das, obwohl viele Güter künftig auf der Schiene über die neue Gotthard-Linie transportiert werden sollen. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Bundesamtes für Verkehr. Das vom Volk beschlossene Verlagerungsziel rückt damit noch weiter weg. Bereits im vergangenen Jahr durchquerten 1,2 Millionen Lastwagen die Schweizer Alpen auf den Straßen. Laut Gesetz dürften es nur halb so viele sein. Die Zinsen im Euroraum bleiben auf rekordtiefem Niveau. Die Europäische Zentralbank EZB belässt ihren Leitzins bei 0,75%. Die Banken können sich damit weiterhin für diesen Zinssatz Geld bei der EZB beschaffen. EZB-Chef Mario Draghi sagte, im Laufe des Jahres werde es mit der Konjunktur in Europa schrittweise aufwärts gehen. Und auch in Griechenland wächst der Optimismus, dass sich die Wirtschaft langsam von der Krise erholt. Der Aufschwung habe begonnen, sagte Ministerpräsident Samaras an einer Tagung. Bereits im nächsten Quartal werde man die Ergebnisse sehen. Auch am Arbeitsmarkt gibt es laut Samaras positive Entwicklungen. So seien im März in Griechenland erstmals wieder mehr Menschen neu angestellt als entlassen worden. Ein syrisches Kampfflugzeug hat im Nachbarland Libanon eine Ortschaft beschossen. Nach libanesischen Angaben habe das Flugzeug zweimal Raketen auf den Ort Arsal in der Beka-Ebene gefeuert. Demnach wurde dabei niemand verletzt. Syrien wirft Libanon vor, nichts gegen bewaffnete Aufständische zu tun, die nach Syrien eindringen. China will im Zusammenhang mit einer neuen Vogelgrippeart mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten. Das kündigten die chinesischen Behörden an. 11 Personen steckten sich in China mit der Vogelgrippe H7N9 an. 4 davon starben. Unklar bleibt, wie sie sich angesteckt haben. Diese Art der Viren befällt normalerweise Vögel. Für eine Ansteckung von Mensch zu Mensch gebe es keine Hinweise, teilten die Behörden mit. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.763 Punkten, minus 1,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.564 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 21,63 gehandelt und der Dollar zu 94,59 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz bewölkt und es regnet zeitweise. Die Temperatur im Norden 5 bis 8, im Süden um 10 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden zwei Schwerpunkten. Das grosse Geschäft der Steuerflucht. Wer sind die Entdecker und was bedeuten die Entdeckungen? Die Rolle von Journalisten im Kriegsgebiet Syrien und die Einschätzung der Lage von IKRK-Präsident Maurer.
Humanitäre Hilfe ist möglich, aber es ist außerordentlich schwierig.
Dasselbe gilt für die Arbeit der Journalisten. Dann die umstrittene Vergabepraxis der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Die noch umstrittenere sogenannte Ventilklausel wird vielleicht auf alle EU ausgeweitet. Und die Basler Schmuck- und Uhrenmesse, neue Wege und edles Design für 1,5 Milliarden Franken. Aufgedeckt hat die Enthüllungen über das gigantische Offshore-Geschäft das weltweit tätige International Consortium of Investigative Journalists, das in Washington beheimatet ist. Wer hinter diesem Journalistennetzwerk steckt, hat USA-Korrespondent Beat Soltermann erkundet.
Das Gebäude neben dem Farragut-Platz mitten in Washington fällt nicht auf. Und in den Büros des Center for Public Integrity im 7. Stock hat es abgewetzte Spannteppiche am Boden. Das Büromobiliar scheint aus den 80er Jahren zu stammen. Doch Gerald Ryle und sein Team kümmern sich nicht um Äußerlichkeiten. Für den Direktor des Internationalen Konsortiums für investigativen Journalismus, das zum Center for Public Integrity gehört, ist anderes viel wichtiger. Zahlen zum Beispiel oder Daten. 260 Gigabyte davon erhielt Ryle vor mehreren Monaten auf einer Harddisk anonym zugespielt.
Once I got it, I realized that it was very difficult to understand. There were all these names in there that meant nothing to me as an Australian journalist. You know, there were names in Canada and Switzerland and
er sei überwältigt gewesen und auch etwas verloren. All die Namen, die ihm oft nichts gesagt haben, sagt Ryle. Er habe schnell realisiert, dass das ein Fall ist für das Konsortium. Die grenzenlose Offshore-Welt lasse sich nur mit der Unterstützung von Journalisten aus aller Welt entschlüsseln. Und so kam es. Mehr als 80 Journalisten aus 46 Ländern, darunter auch die Schweiz, wurden Schritt für Schritt in die Recherchearbeit einbezogen. Sie benutzten ein gemeinsames Computernetzwerk und tauschten ihre Informationen aus. Die lokalen Journalisten klärten vor Ort ab, ob respektive welche Informationen in der riesigen Datenmenge überhaupt relevant sind.
We threw a lot of stories away, we threw a lot of leads away because we couldn't find anything of public interest. And some journalists came in, looked at the data, spent a lot of time working on it, couldn't find anything, and went away. I mean, that's the nature.
Viele Abklärungen hätten ohne Ergebnis abgebrochen werden müssen. Es habe viele Leerläufe gegeben, sagt Ryle. Bloß jene Ergebnisse, die von öffentlichem Interesse sind, sollten publiziert werden. In diesem Punkt der sorgfältigen Vorselektion unterscheidet sich das Journalistenkonsortium von anderen Organisationen wie etwa WikiLeaks. Es sollen nicht einfach geheime Daten veröffentlicht werden, man wolle vermeiden, dass unbeteiligte Dritte Schaden nehmen. Dazu gehört, sagt Gerald Ryle, dass das Journalistenkonsortium alle Daten genauestens auf deren Wahrheitsgehalt überprüft hat.
The data proved extremely reliable.
Die Daten seien extrem gut gewesen. Die an den Recherchen beteiligten Journalisten haben unentgeltlich mitgearbeitet, dürfen nun aber als Gegenleistung die Ergebnisse in den nächsten Tagen und Wochen publizieren. Etwa Beweise dafür, dass viele Schweizer Banken in den letzten Jahren die Gelder ihrer Kunden nach Singapur transferiert haben.
That trend that had been talked about and speculated on was incredibly evident in the data.
Klar sei für ihn heute, sagt der Chef des Journalistenkonsortiums zum Schluss, dass die Offshore-Welt viel größer sei als bisher angenommen und dass nicht nur die Superreichen, sondern auch zahlreiche Reiche von der Undurchsichtigkeit internationaler Finanzkonstrukte profitiert haben. Und dabei zeigten die Recherchen nur einen Teil des Offshore-Geschäfts.
And this is only a slice of it, it's certainly not the whole lot, but it's a very, very deep slice and probably a deeper slice than anyone's seen before.
Aber sicher einen größeren Teil als je zuvor.
Direkt aus Washington, Beat Soltermann. Einer, der sich intensiv mit dem Offshore-Business beschäftigt, ist der britische Autor und Journalist Nicholas Shackston. Ihn habe ich gefragt, zeichnen die jüngsten Enthüllungen ein neues Bild von Steuerflucht und dubiosen Geschäftsmodellen?
Das ist ein wirklich großer Informationsschub und ich glaube, dass er sehr bedeutungsvoll ist. Ich selber habe noch nicht alle Berichte gesehen, aber was ich gesehen habe, erscheint mir sehr relevant.
Enthüllt das Datenmaterial neue Tricks oder Geschäftsmodelle, die bisher nicht bekannt waren?
Im Kern habe ich eine Bestätigung der bisherigen Annahmen gefunden. Zum Beispiel gibt es eine Vielfalt von Offshore-Strukturen, ganz verschiedene Duftnoten von Bankgeheimnissen. Zum Beispiel ist da das traditionelle Schweizer Bankgeheimnis oder die angelsächsischen Trusts oder die Stiftungen in Liechtenstein als europäische Version. Im Moment ist bei sehr reichen Individuen das Aufteilen der Strukturen auf verschiedene Jurisdiktionen beliebt. Sie haben zum Beispiel im einen Land einen Trust, der in einem anderen Land ein Unternehmen besitzt, das in einem anderen Land ein Bankkonto hat. Und die Treuhänder der Trusts wohnen anderswo und die Anlagen des Unternehmens auch. Und so weiter und so fort. Das alles wird durch die neuen Daten bestätigt. Und man sieht auch die üblichen Tricks, wie den Gebrauch von Strohmännern, Anwälten, die als Geschäftsleiter posieren und verhindern, dass die Geldwäschereibehörden die wirklichen Besitzer der Anlagen greifen können. Aber vielleicht gibt es auch neue Tricks, die ich noch nicht gesehen habe.
So we've basically seen confirmation of what we knew already, but there may be new tricks out there. I haven't seen them.
Sie sagen, das Schweizer Bankgeheimnis oder das traditionelle Geschäftsmodell der Schweizer Banken sei nur eine Variante der Steuerumgehung. Zeichnen die Dokumente ein neues Bild der Schweiz als Steueroase?
Well, I think what they show is, you know, Switzerland has for a long time been saying, look how clean we are, we've cleaned up, and certainly there has been some progress in that respect.
Die Schweiz hat nun lange verkündet, sie habe ihren Finanzplatz aufgeräumt und es gibt auch tatsächlich einen Fortschritt diesbezüglich. Aber wir sehen auch Enthüllungen, wie zum Beispiel, dass der mongolische Parlamentssprecher ein Schweizer Bankkonto hat und er ist eine politisch äußerst fragwürdige Figur. Aber das zeigt halt nur, dass hinter der feinen Fassade von Steuerehrlichkeit und Weißgeld die schmutzigen Geschäfte wie gewohnt weitergehen, in der Schweiz und vielen anderen Gerichtsbarkeiten.
Inwiefern ist das gefundene Material eigentlich strafrechtlich relevant? Die meisten Fälle liegen ja weit zurück.
Viele Geschäftstransaktionen fanden wahrscheinlich vor Jahrzehnten statt. Aber wenn die Anlagen offshore sind, dann gibt es Kapitalgewinne und Einkommen und einige Länder haben nun doch eine Steuer für Kapitalgewinne eingeführt, die bezahlt werden müsste. Und das wäre relevant. Zum Beispiel fanden sie 107 verschiedene Anlagestrukturen für mittelständische und reiche Griechen. Und es zeigte sich, dass die griechischen Steuerbehörden nur 4 von diesen registriert hatten. Man kann davon ausgehen, dass die restlichen 103 wahrscheinlich strafbar wären.
Was werden die Konsequenzen dieser Enthüllungen sein? Wird es eine neue Welle von Strafuntersuchungen geben?
It remains to be seen how much criminal investigation will come out of this. I just don't know. I think I'm sure there will be some.
Das werden wir sehen. Ich bin sicher, einige Strafuntersuchungen wird es geben. Oft werden aber die kleineren Fische kriminalisiert, die politisch nicht gut vernetzt sind. Und bei den großen Fischen findet man irgendwie einen Weg, sie zu entlasten. Das geschieht immer wieder. Dieses Datenleck zeigt vor allem, dass es bisher nicht genug Aufmerksamkeit gab für die Mittelsleute. Man schaute in den letzten Jahren immer auf die Steuerhäfen, doch die Interventionen halfen kaum. Ich meine mit Mittelsleuten die Banken, die Buchhalter, die Anwälte, die Treuhänder und Geschäftsführer, die die Kriminalität ermöglichen. Es gibt immer noch eine Zurückhaltung im Westen und den Schwellenländern, Verbrechen zu verfolgen, die im Ausland geschehen. Aber ich denke, der steigende Druck der Öffentlichkeit könnte einen Gesinnungswandel auslösen. Besonders der Fokus auf die großen Banken könnte sich derzeit als sehr populär erweisen.
Der britische Journalist Nicholas Shackston ist Autor des Buchs «Treasure Islands», das auf Deutsch als «Schatzinseln wie Steueroasen die Demokratie untergraben» erschienen ist. Die Schweiz hilft der Welt und sie hilft mit immer mehr Geld, baut die Entwicklungshilfe aus. 1,7 Milliarden Franken hat die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA mittlerweile jährlich zur Verfügung. Ein Teil davon geht an Schweizer Hilfswerke auf intransparente Art und Weise, wie vor 4 Jahren das Parlament kritisiert hat. Noch heute sind die Vorwürfe nicht aus der Welt. Dominik Meyer.
Über 200 Millionen Franken zahlt die DEZA an Schweizer Hilfswerke pro Jahr. Für ein Kleinbauernprojekt in Tansania zum Beispiel oder für ein Berufsbildungsprojekt in Albanien. Etwas weniger als 20 Hilfswerke kommen jeweils zum Zug. Jan Stiefel arbeitete jahrzehntelang als Entwicklungshelfer auch für die DEZA. Stiefel kritisiert den Geldfluss. Kleine Organisationen oder Neulinge auf dem Markt hätten kaum Chancen, sagt der Agronom.
Wir sehen da eine kartellartige Situation, ganz klar.
Ein Kartell. Stiefel und sein Verein Ideas setzen sich ein für Transparenz in der Hilfswerkwelt. Die etablierten Hilfswerke würden der Dezza viel zu nahe stehen, kritisiert Stiefel.
Diese Verflechtungen, die sind überall. Man weiß gegenseitig ungefähr, was zu verteilen ist, und so läuft eigentlich ein riesiger Teil unter der Hand innerhalb dieser Gruppe.
Stiefel hat insbesondere Helvetas im Visier, den Branchenprimus. Vorletztes Jahr kam weit über die Hälfte des Helvetas-Budgets aus dem Topf der Dezza. Im Vorstand sitzen zwei ehemalige Dezza-Vizedirektoren und im Beirat fünf aktive oder ehemalige Parlamentarier. Remo Cesu, der stellvertretende Geschäftsleiter von Helvetas, wehrt sich gegen den Filzvorwurf.
Wir denken, dass das nicht mit einer Verfilzung zu tun hat, sondern wir denken, dass aufgrund unserer Kompetenzen der ländlichen Entwicklung, dass uns das einen Vorteil gibt bei Eingaben.
Auch Martin Dahinten, der Direktor der Dezza, will nichts wissen von Filz.
Wir werden wie kaum ein anderer Bereich in der Verwaltung kontrolliert. Dieser Vorwurf trifft nicht zu.
Vor 4 Jahren aber übten ausgerechnet die Kontrolleure scharfe Kritik an der Dezza. Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerats untersuchte die Zahlungen an die Hilfswerke. Im Untersuchungsbericht heißt es, Zitat:
«Die Kriterien sind unklar und die Entscheide der Dezza sind nicht transparent.»
Diese harte Kritik hat einiges ausgelöst. Inzwischen hat die Dezza einheitliche und transparente Kriterien definiert für Beiträge an Hilfswerkprojekte. Auflagen und Kontrollen wurden verschärft und seit kurzem schreibt die Dezza deutlich mehr Projekte öffentlich aus. Die Geschäftsprüfungskommission hatte dies explizit verlangt. Früher wurden Aufträge in der Regel direkt an Hilfswerke vergeben. Heute gibt es vermehrt Wettbewerb.
Es wird mehr ausgeschrieben, wir publizieren auch mehr und das wird auch noch zunehmen,
sagt Dezza-Direktor Dahinten. Doch nicht alle Hilfswerke spüren den Wandel. World Vision ist mehrmals abgeblitzt bei der Dezza. Mehrere UNO-Organisationen und EU-Staaten unterstützen das Hilfswerk, nicht aber die Schweiz. Hierzulande stand World Vision wegen seiner Kinderpatenschaften verschiedentlich in der Kritik. World Vision habe sich kürzlich erfolglos um Dezza-Projekte beworben, in Rumänien und in Kosovo, sagt der neue Geschäftsleiter Reto Gerber. Er ist der Meinung, dass etablierte Hilfswerke bevorzugt würden.
Die Gelder, die Dezza spricht, sind natürlich beschränkt. Und jede Hilfsorganisation versucht natürlich, möglichst viel zu bekommen. Und die, die schon viel haben, die verteidigen das natürlich ganz, ganz aktiv. Dort kommt natürlich das Lobbying ins Spiel.
Mit Lobbying zu Aufträgen? Die Dezza bestreitet das vehement und auch das Parlament erteilt der Dezza mittlerweile bessere Noten als vor 4 Jahren. Die Transparenz sei grösser, der Wettbewerb intensiver geworden, stellte die Geschäftsprüfungskommission vor 1 Jahr fest. Doch es brauche weitere Reformen. Dieses Jahr wollen die Parlamentskontrolleure das Entwicklungshilfegeschäft erneut unter die Lupe nehmen.
Mit der sogenannten Ventilklausel, der Beschränkung der Zuwanderung von Arbeitskräften aus den neuen EU-Staaten des früheren Ostblocks, hat die Schweiz die EU massivst verärgert. Und der Erfolg ist umstritten. In den kommenden Tagen entscheidet der Bundesrat über eine Ausweitung dieser Ventilklausel auf alle EU-Staaten. Selbstredend ein heikles Traktandum. Pascal Krauthammer.
Ob Kartoffeln ernten, Sparren stechen oder Kirschen pflücken, für solche Landarbeiten sind billige Erntehelfer gefragt. Darum holten die hiesigen Bauern auch in den letzten Monaten viele polnische, slowakische oder tschechische Arbeiter in die Schweiz. Die Ventilklausel brachte diese Rekrutierung nicht zum Erliegen. Bauernverbandspräsident Markus Ritter:
Im vergangenen Jahr wurde ja die Ventilklausel auf die EU-8-Staaten angewandt und dafür die unbefristeten B-Bewilligungen. Wir konnten mit dieser Regelung leben, weil wir dann auf befristete Bewilligung ausweichen konnten und unsere Arbeitskräfte, die wir brauchten, vor allem im Gemüsebau, Obstbau, die konnten wir trotzdem rekrutieren.
Auch andere Branchen sind auf die Kurzaufenthaltsbewilligungen ausgewichen, das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Migration. Demnach haben die langjährigen Bewilligungen zwar um 43% abgenommen, dagegen haben die kurzfristigen Bewilligungen um 38% zugenommen. Die Bewilligungsarten haben sich also lediglich verschoben, die Zuwanderung wurde nicht gestoppt. Trotzdem verteidigt etwa Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Biegler die Ventilklausel. Für ihn gibt es ein wichtiges psychologisches und politisches Moment.
Ich erinnere daran, dass der Bundesrat versprochen hat, bei der Einführung der Personenfreizügigkeit, dass er im Falle der Quoren, wenn die erreicht werden, dass er die Ventilklausel auch anrufen würde. Und jetzt geht es tatsächlich darum, dass man zu dem steht, was man seinerzeit in der Abstimmung versprochen hat. Das ist ganz wichtig für die politische Glaubwürdigkeit.
Viele Beobachter sind überzeugt, diese politische Glaubwürdigkeit braucht der Bundesrat mehr denn je. In den nächsten Monaten muss der Bundesrat nämlich die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien verteidigen und die Zuwanderungsinitiativen abwehren. Dass hier ein Ja zur Ventilklausel ein starkes Signal an die Schweizer Bevölkerung wäre, die der Einwanderung kritisch gegenübersteht, das anerkennt auch der Basler Professor für Arbeitsmarktökonomie George Sheldon. Seine Forschungen deuten aber darauf hin, dass das Mittel der Ventilklausel wenig tauglich und sogar kontraproduktiv sein könnte.
Es könnte der Fall sein, es werden die Zuwanderung plafoniert, aber die hier bereits anwesenden Ausländer quasi eine Torschlusspanik bekommen, sagen also, wenn wir auswandern, kommen wir nicht nochmal rein und bleiben noch länger, als sie sonst würden, sodass im Endeffekt der Bestand sogar anwachsen könnte.
Es gibt starke Argumente dawider, es gibt gewichtige Argumente für die Ventilklausel. Keine einfache Ausgangslage für den Bundesrat, der in den kommenden Tagen entscheiden muss, ob er die Ventilklausel noch einmal für ein Jahr aktivieren und gar ausdehnen will. Gabi Söleschi vom Bundesamt für Migration macht auf jeden Fall klar, die Einwanderungszahlen sind derzeit so hoch, dass die Ventilklausel theoretisch aktiviert werden dürfte.
Wenn sich die Zuwanderung im selben Rahmen entwickelt wie bisher, so dürften die Voraussetzungen gegeben sein.
Wobei diesmal auch die Kurzaufenthaltsbewilligungen der osteuropäischen EU-8-Staaten betroffen wären, sowie die langfristigen Aufenthaltsbewilligungen für alle EU-Staaten, also auch für Deutschland, Italien oder Spanien. Ein heikler Entscheid oder, wie es die Bundesamtssprecherin sagt,
dieser Entscheid liegt beim Bundesrat und es bleibt ein politischer Entscheid.
Wie auch immer er ausfällt, mit heftigen Reaktionen muss der Bundesrat so oder so rechnen.
Und mit der Ventilklausel ist es 18.27 Uhr geworden. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit der Syrien-Bilanz von IKRK-Präsident Peter Maurer und der Frage, wie man objektiv aus diesem Bürgerkrieg berichten kann. Und dem Glanz der grossen Welt, einem in verschiedenster Hinsicht Grossprojekt der Basler Schmuck- und Uhrenmesse.
Herrscht eine himmelschreiende Verlassenheit in diesem vom Krieg verheerten Landstrich.
Das berichtet ARD-Reporter Martin Durm, mit dem wir gleich über seine Arbeit in Syrien sprechen werden. Und seiner Analyse im Kleinen entspricht auch das große Bild, das IKRK-Chef Peter Maurer im Beitrag von Philipp Scholkmann zeichnet. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz befindet sich in diesen Tagen im Nahen Osten.
Wo sind welche Hilfsgüter am dringendsten? Sich allein über das Ausmaß der humanitären Not ein Bild zu verschaffen, sei schon ein großes Problem im unübersichtlichen syrischen Kriegsgebiet mit seinen vielen Frontlinien, sagt IKRK-Präsident Peter Maurer. Ein anderes Problem, der Zugang. Wie kommt die Hilfe dann wirklich zu den Bedürftigen?
Dieser Zugang ist limitiert durch die Kämpfe, welche stattfinden und unsere eigene Sicherheit gefährden. Er ist limitiert auch durch die verschiedenen Gruppierungen, welche unterschiedliche Teile von Straßen und Landstrichen beherrschen und daher uns zwingen, komplizierte Verhandlungen zu führen.
Tatsächlich kämpfen in Syrien gegen Assads Regimetruppen Dutzende verschiedene Rebellengruppen, die auf kein gemeinsames Kommando hören, was die Lage sehr erschwert, sagt Maurer.
Wir haben zahlreiche Kontakte, aber es ist natürlich auch immer ein großes Risiko, weil wir nie genau wissen, ob wir alle Gruppen einbezogen haben.
Trotz dieser sehr schwierigen Umstände sei das Internationale Komitee vom Roten Kreuz jüngst in der Lage gewesen, mehr Hilfe zu leisten, gemeinsam mit seinem lokalen Partner, dem syrischen Roten Halbmond, im Regierungsgebiet und im Rebellengebiet, medizinisches Gerät etwa, Nahrungsmittel, Wasser. Und vor kurzem sei es dem IKRK sogar gelungen, an einem Ort eine kurze Kampfpause zu erwirken, bis die Hilfsgüter verteilt waren. Dennoch:
Humanitäre Hilfe ist möglich, aber es ist außerordentlich schwierig.
Maurer sieht keinerlei Grund für Optimismus. Das Leid in Syrien wachse nur immer mehr, ohne dass die Mittel zur Linderung der Not nachkämen.
Wie berichtet man möglichst objektiv aus einem kriegszerstörten Land, in dem alle auf alle schießen und alle auf die Journalisten? Das habe ich ARD-Reporter Martin Durm gefragt, der am Karfreitag unter Beschuss geriet und dessen Journalistenkollege Jörg Armbruster schwer verletzt wurde. Was ist passiert, habe ich zuerst Martin Durm gefragt.
Ja, es war der letzte Tag, den wir im von den Rebellen kontrollierten nordsyrischen Gebiet verbracht haben. Wir waren fast die ganze Woche über in Aleppo, allerdings immer nur tagsüber. Tagsüber wird in der Stadt ohnehin schon heftig geschossen, Granaten schlagen ein, aber nachts nimmt der Beschuss dann meistens noch einmal dramatisch zu. Deswegen haben wir vor Einbruch der Dunkelheit immer die Stadt verlassen, haben übernachtet in einem der nahegelegenen Dörfer und sind dann morgens wieder rein. Und das war der Karfreitag gewesen. Wir wollten noch ein Interview führen mit einem der Rebellenkommandeure der Freien Syrischen Armee. Das haben wir dann auch gekriegt. Und mit diesem Gefühl, eigentlich nun alles im Sack zu haben, alles Material gesammelt zu haben, wollten wir noch in ein Krankenhaus fahren, um dort Medikamente abzugeben, die wir aus Deutschland mitgebracht haben. Denn wir wussten, dass wenn etwas fehlt in dieser Gegend, dramatisch fehlt, dann sind es Schmerzmittel, Anabolika, Verbandszeug. Und auf dem Weg in dieses Krankenhaus wurden wir dann eindeutig aus einem von Regierungstruppen gehaltenen Stadtviertel von einem Scharfschützen beschossen, unter Feuer genommen. Und dabei kam es dann auch zu dieser schweren Verwundung meines Kollegen und Freundes.
Sie waren mit den Rebellen unterwegs?
Wir waren nicht mit den Rebellen unterwegs, da muss ich Sie korrigieren. Wir haben also nicht versucht, jetzt auf Rebellenseite sozusagen embedded zu sein, sondern uns ging es darum, trotz dieser Grausamkeiten in diesem Bürgerkrieg oder gerade deswegen einen möglichst neutralen Standpunkt einzunehmen und uns vor allem die Situation der Zivilbevölkerung anzuschauen in diesem Land. Denn die ist die eigentliche Katastrophe, dass sie zwischen den Fronten zerrieben wird.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Syrien ist offenbar auch für Journalisten immer gefährlicher, und zwar, weil sie von den Kriegsparteien nicht als objektiv, sondern als Kriegspartei wahrgenommen werden. Ist das so?
Die Wut, wenn sie sich auf ein Kamerateam oder auch auf einen Hörfunkjournalisten oder einen Zeitungsjournalisten bezieht, das ist im Grunde eine repräsentative Wut, wenn Sie so wollen. Sie richtet sich gegen den Westen, denn die Menschen in dieser Region fühlen sich vollkommen alleine gelassen. Und dieses Gefühl kann ich nur zu gut nachvollziehen. Es herrscht eine himmelschreiende Verlassenheit in diesem vom Krieg verheerten Landstrich. Sie müssen sich vorstellen, wir sind tagelang dort durch die Kriegsregion gereist, haben mit den Leuten geredet. Uns ist kein einziger westlicher europäischer Helfer über den Weg gelaufen. Es gibt dort keine NGOs. Mit einer Ausnahme, das sind die Grünhelme einer kleinen deutschen Hilfsorganisation. Das ist natürlich viel zu wenig, um die große Not dort zu lindern. Und mit dieser Wut begegnen einem sehr häufig die Menschen. Sie fragen, wo sind die Europäer, wo ist eure sogenannte humanitäre Hilfe? Die bezieht sich, und damit haben Sie recht, eben nur auf die Flüchtlinge außerhalb Syriens. Die brauchen auch Hilfe, aber notwendig wäre es vor allem, die Bevölkerung dort zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Menschen dort nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes verbluten.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Problemen der Berichterstattung. Das Elend, das Sie geschildert haben, das kann man natürlich als Journalist hautnah miterleben. Wie versuchen Sie aber objektiv zu berichten in einem Land, wo Sie von Bomben eingedeckt werden und, sagen wir mal, von Lügen von Seiten beider Kriegsparteien? Wie kann man da objektiv berichten?
Nun, offen gestanden, so schwierig ist das gar nicht, denn wir berichten ja nicht direkt live vor Ort. Das wäre lebensgefährlich, genauso wie es lebensgefährlich wäre übrigens, mit einem Auto unterwegs zu sein, das gekennzeichnet ist als Presse- oder TV-Fahrzeug, weil man sich damit direkt als Ziel der Scharfschützen markiert. Auf Journalisten ist ja auch ein regelrechtes Kopfgeld in Syrien ausgesetzt. 5 sind mittlerweile entführt worden. Nein, wir sammeln Material, wir haben Interviews geführt und haben es nicht aus Syrien heraus publiziert. Die zweite Gefahr ist eben auch noch, dass die Kommunikation von Satellitentelefonen, die man dabei hat, abgefangen wird und über GPS dann lokalisiert wird, wo sich Journalisten aufhalten. Damit wird man wiederum zu einem Ziel. Deswegen ist es das Beste, dort Material zu sammeln, Interviews, Gespräche zu führen, so viel wie möglich, und mit diesem Material dann rauszufahren, erst in die Türkei und dann zurück nach Hause, um von dort aus dann frei, offen und objektiv zu berichten. Und das ist möglich.
Aber wenn man vor Ort recherchiert, sind ja viele Journalisten embedded. Zum Beispiel auch in Libyen ist sogar BBC auf den Pickups der Aufständischen mitgefahren. Und damit hat man auch immer die Optik einer Partei.
Ich will jetzt nicht über das Verhalten von BBC-Kollegen urteilen, zumal diese Kollegen enorm erfahren sind und meiner Meinung nach auch durchaus gute Arbeit geleistet haben, sowohl in Libyen als auch in Syrien. Ich glaube, man sollte sich auf keinen Fall einer Kriegspartei als Journalist zuordnen, denn wenn man das tut, wird man nur eine von vielen bewaffneten kleinen Privatmilizen und als solche auch wahrgenommen. An die Menschen wirklich ranzukommen, mit ihnen zu reden, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, wird da nicht mehr möglich sein.
Sie haben davon gesprochen, dass ein Kopfgeld auf Journalisten ausgesetzt wird. Warum?
Es gibt durchaus reiche, Assad-treue Geschäftsleute, die ein vitales, im wahrsten Sinn des Wortes, vitales Interesse daran haben, dass die Aufständischen nicht siegen, denn sie wissen, dass sie dann die Nächsten sind, die auf den Todeslisten stehen werden. Und deshalb drehen sie den Spieß einfach um und behaupten, westliche Korrespondenten in von Rebellen kontrollierten Gebieten sind nichts anderes als Agenten des Westens und des Zionismus. Und jeder, der sie zur Strecke bringt, vollbringt sozusagen eine gute Tat. Das ist eine bestimmte Sichtweise auf diesen Konflikt, die dazu geführt hat, dass viele Journalisten, inzwischen sind ja 23, dort schon ums Leben gekommen. Wobei eins muss man dabei auch noch sagen, es gibt auch viele regimetreue Journalisten in Syrien, einheimische Syrer, die ihrerseits auf die Abschussliste der Rebellen gekommen sind. Es gibt viele inzwischen, die angegriffen wurden, die auch getötet wurden. Auch das ist natürlich eine Menschenrechtsverletzung, die in diesem Fall von den Rebellen aus verübt wird.
Und haben Sie das Gefühl, wenn Sie an verschiedenen Orten recherchieren, dass Sie aus diesen Mikrokosmen quasi das große Bild zeichnen können?
Nein, das kann man natürlich nicht. Das große Bild, was ist das? Schwierig zu sagen. Wir können letztendlich immer nur das berichten, was wir sehen, was wir zu hören bekommen. Aber ich kann Ihnen versichern, das reicht, um zu begreifen, dass dieser Krieg in Syrien mittlerweile an Brutalität und an Grausamkeit ein Ausmaß erreicht hat, das ich mit keinem anderen bewaffneten Konflikt, den ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe, egal ob in Libyen oder im Jemen oder auch in Bosnien, vergleichen lässt.
ARD-Reporter Martin Durm. Die Basel World, die wichtigste Uhren- und Schmuckmesse, richtet mit der großen Kelle an. Denn die einzelnen Ausstellerfirmen investieren eine 500 Millionen für maßgeschneiderte Stände, die nur in Basel aufgestellt werden können. Und die 20.000 ausländischen Akkordarbeiter haben einen speziellen Gesamtarbeitsvertrag erhalten, damit es nicht zu image-schädigenden Dumpinglöhnen kommt. Gaudenz Wacker.
Noch erstrahlt in der neuen Halle 1 der Basler Messe der märchenhafte Prunk der Basel World nicht voll und ganz. Von einigen Ständen ragen erst Stahlbaugerippe in die Höhe. Die riesigen Skelette lassen aber erahnen, in welchen Dimensionen hier gerechnet wird. Sprecher Bernhard Keller.
Hier in der Halle 1 sind das sehr große, dreistöckige Bauten. Diese werden hier zum ersten Mal aufgebaut mit großem Materialaufwand, mit Stahlkonstruktionen. Und die große Herausforderung ist, dass das logistisch auch perfekt klappen wird.
Auf engstem Raum dirigieren Kranführer Stahlträger durch die Luft. Wendig manövrieren Hubstapler neben Lastwagen durch. Einen der spektakulärsten Plätze hat sich Swarovski gesichert. Der österreichische Kristallglasanbieter baut seinen Stand beim Lichthof, einer großen runden Öffnung mitten in der Halle.
Um den Lichthof herum baut jetzt in diesem Fall hier die Marke Swarovski ihren kreisförmigen, ihren runden Stand, nochmals mit einem Zusatzdurchmesser von etwa 8 Meter. Das gibt eine riesige zweistöckige Installation, im Moment nur der Stahlbau zu sehen. Aber wenn es dann fertig ist und der Besucher an diese Stelle tritt, dann sieht er über die ganze Breite diesen imposanten Auftritt von Swarovski.
Errichtet wird das funkelnde Paralleluniversum von insgesamt 20.000 Standbauarbeitern, die meisten aus dem Ausland. Damit sie nicht zu Dumpinglöhnen schuften, sind sie neu einem Schweizer Gesamtarbeitsvertrag unterstellt. Nur ob dieser auch wirklich eingehalten wird, ist für die Behörden schwer zu kontrollieren. Messe und Gewerkschaften haben daher einen Deal geschlossen, der so außergewöhnlich wie die Basel World selbst ist. Die Messe zahlt 250.000 Franken an Kontrollen und steht zusätzlich mit 1 Million gerade, wenn Löhne nicht bezahlt werden. Die Gewerkschaften verpassen sich im Gegenzug einen Maulkorb und machen Dumpinglohnfälle nicht publik.
Auf dem Spiel steht nichts weniger als die Reputation der großen Uhren- und Schmuckaussteller, erklärt Messepräsident Ueli Fischer.
Es ist vor allem eine enorme Bedeutung für die Schweizer Uhrenindustrie, die einen großen Teil ihres Umsatzes hier macht. Also wir wollen, dass das geordnet abläuft, und deshalb haben wir uns mit den Sozialpartnern an den Tisch gesetzt, um zu helfen, dass die Gesetze und die Verträge eingehalten werden. Das braucht Kontrollen.
Wenig wäre für die Messe peinlicher als Schlagzeilen, dass ausländische Tagelöhner zu Hungerlöhnen die Punktbauten von Edelmarken montieren. Auf der anderen Seite verteuert der GAF den Aufbau. Der bayerische Standbauunternehmer Gerhard Raschke hat für Großkunden wie Chanel oder Swatch 30 Monteure im Einsatz. Er rechnet vor:
Ganz grob haben sich jetzt die Montagen hier an der Basel World für ausländische Mitarbeiter oder Monteure und letztendlich auch für die Schweizer Messebaufirmen und am Schluss für den Aussteller, sage ich jetzt mal grob, um 30% verteuert.
Mehr Kosten, die Gerhard Raschke auf seine Kunden überwälzt. Der Zuschlag kann in die Hunderttausende gehen, Beträge, die für die großen Aussteller tragbar sein dürften. Rund 500 Millionen Franken haben sie sich ihre neuen Standbauten insgesamt kosten lassen, noch mehr als das ganze neue Messezentrum kostete. Die Stände sind maßgeschneiderte Millioneninvestitionen. Wie der kreisrunde Bau von Swarovski können sie alle nur in Basel verwendet werden. Aus Sicht der Messe eine schöne Verpflichtung, sagt Sprecher Bernhard Keller.
Für uns bedeutet das auch ein Commitment des Ausstellers, dass er uns damit über diese Investition eigentlich indirekt auch eine Zusage gibt, dass er in den nächsten Jahren auch an der Basel World teilnehmen wird.
Die Uhren- und Schmuckmesse startet mit ihrer Eröffnung Ende April in eine neue Ära und hat gar keine andere Wahl, als erfolgreich zu sein.
Gaudenz Wacker. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig. Für die Nachrichten Jan Grübler. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.